dass dort die, heißt es, der Menschensohn, so spricht er in der dritten Person von sich immer, Jesus in solchen Fällen, der Menschensohn ruft die Völker zusammen, heißt es dort. Die Völker ruft er zusammen und dann sagt er ihnen, ihr seid also jetzt gesegnet oder ihr werdet verworfen, weil ihr mich besucht habt oder mich nicht besucht habt. Viele Leute hören das als eine reine Caritas-Predigt und sagen, aha, darum geht's. Und ich habe auch schon wiederholt selber auch Predigten gehört, wo dann der Prediger darauf abstellte, da seht ihr, es geht gar nicht um Glauben und Beten und Religion, sondern es geht um die gute Mitmenschlichkeit. Wobei der Prediger übersehen hat, dass da am Anfang gesagt wird, er ruft die Völker zusammen, die Goyim. Das heißt, die, die den Namen des Heiligen, gelobt sei er, gar nicht kennen. Da kann er also die nicht danach fragen, wie weit sie jetzt da religiös waren und in welchem Maß sie ihn verehrt haben, sondern da kann er nur an das gehen, wie Paulus das im Römerbrief schreibt, auf das Gesetz in ihrem Herzen. Und das Gesetz in unserem Herzen, daher ist dort von Autonomie die Rede. Wir sind uns selbst Gesetz. Das kommt also längst vor Kant beim heiligen Paulus vor. Da verlangt dieses Gesetz von uns, menschlich zu sein. Also deswegen ist da erstmal nicht von Frömmigkeit die Rede. Das ist Satz 1, den ich sagen möchte. Aber Satz 2 heißt, es ist im Kern gar nicht bloß eine Caritas-Predigt, denn dann fragen ihn nämlich sowohl die Geretteten wie die Verworfenen, übrigens, Klammer auf, damit ist nicht gesagt, dass es Verworfene geben muss, das ist prophetische Sprache, wenn ihr euch nicht richtig benehmt, dann kann sowas passieren, Klammer zu. Also dann fragen die, wann haben wir denn da dich gesehen? Und dann sagt er, indem man den anderen hilft, hilft man ihm. Das heißt, dieser Mann aus Nazareth macht sich zum Bezugspunkt für Leben und Tod der Menschen. Und das ist nur ein Punkt. Der andere Punkt ist, wie er so selbstverständlich am See da lang geht und ruft die Leute von den Netzen weg und sagt, folgt mir nach. Oder dass er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Christen haben sich da so dran gewöhnt. Macht man sich denn klar, was für ein Skandal diese Rede eigentlich bedeutet? Könnte einer von uns zu irgendjemandem sagen, gründe dich ganz und gar auf mich? Bei Romano Guardini kann man dazu lesen, das sei ein schauerlicher Unsinn, eine krankhafte Hybris, von der Peinlichkeit gar nicht zu reden. Und dasselbe kann man bei einem meiner liebsten Lehrer, bei Clive Staples Lewis, lesen, bei diesem irischen Philosophen und Literaturwissenschaftler, der schreibt, man kann Jesus als Geisteskranken einsperren, man kann ihn anspeien, man kann ihn als Dämon töten oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. In der Tat, Verrücktheit, Bosheit oder Gottesanruf. Und dafür hat Paulus die Formel geprägt, in Christus. Er sagt also Christus in uns, aber er sagt auch wir in Christus, was ja eine merkwürdige Formulierung ist.
Das heißt, das geht eigentlich gegen das, was man allgemeinhin heutzutage, so wenn man es von außen sieht, als den Kern des Christseins sieht. Es wird ja immer gesagt, ja, Jesus Christus war sicher ein tolles Vorbild und ein großer Lehrer und wichtig. Und eigentlich finden alle Leute ja oder fast alle gut, was er so gesagt und getan hat. Aber wenn man sich dann zu Christus hinwendet, das, was wir Bekehrung nennen, und ihn erkennt als denjenigen, als der er selbst sich uns zeigt und ja verkündet, dann kommt dabei was ganz anderes raus.
Dann meine ich, kommt eben was ganz anderes heraus. Er ist wirklich Gott. Das ist der eine Gedanke. Dann kann man sich fragen, ja, wie soll ich denn also jetzt mit Gott eine Freundschaft und eine Beziehung anfangen? Da kommt jetzt eben genau der andere Punkt, dass zugleich gesagt wird, am deutlichsten steht es wohl im Hebräerbrief so, er ist in allem uns gleich geworden, außer der Sünde. Also ich sage meinen Studenten immer, er ist kein Superstar. Er ist nicht der tollste Schnellläufer aller Zeiten und der beste Schachspieler und der beste Rätsellöser oder sonst was. Das muss überhaupt nicht sein. Alles außer der Sünde. Da gehört also dazu Ecken, Kanten, Belehrbarkeit, solche Dinge gehören dorthin. Da gehört hin, was manche Kirchenväter nicht glauben konnten, dass er versucht wird. Immer wieder haben Menschen also das Gefühl gehabt, wenn jemand versucht wird, das ist eigentlich schon so kein guter Zug. Also wenn ein Zollbeamter zum Beispiel eine Weile braucht, bis er den Geldschein da abweist, den ihm da jemand in den Pass gelegt hat, das macht sich nicht gut. Also haben immer wieder Kirchenväter gedacht, Jesus kann gar nicht versucht worden sein, der Teufel muss sich geirrt haben. Der wusste nicht, mit wem er es zu tun hat. Nein, in allem uns gleich geworden, außer der Sünde. Und dann steht noch im Hebräerbrief, er hat unter Leiden Gehorsam gelernt. Das muss man mal an sich heranlassen, das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Ich sage da manchmal so, da wundere ich mich, dass ich immer noch dabei bin, mich einzuüben, meiner Frau zu gehorchen. Wenn er dasselbe hat, auch erst lernen müssen. Das glauben die Leute nicht. Die meinen, wieso? Es ist doch Gott von Gott, da geht alles von selber. Nein, er ist zugleich ein Mensch, der das auch nochmal lernen muss. Und so dass wir tatsächlich mit ihm zu tun haben, dann heißt es in den Schriften eben, der deswegen auch Verständnis für unsere Schwächen und Grenzen hat. Wir können nicht erst, wenn wir vollkommen sind, da bei ihm auftauchen, sondern er nimmt uns so, wie wir sind, nur will er uns dann natürlich helfen, dass wir nicht so bleiben.
Was sagt uns das denn über Gott aus, über unser Gottesbild?
Eben das, dasselbe, eben auch das Wort Gottesdienst heißt ja auch, viele denken, das heißt erstmal, dass wir Gott dienen, aber Jesus sagt das anders. Der sagt, also ich diene euch. Er spricht das extra einmal an, er sagt, stell dir vor, wenn du einen Sklaven hast, ein Knecht wird das meist etwas so friedlicher übersetzt, ein Knecht, dann arbeitet er auf dem Feld für dich und wenn er dann nach Hause kommt, dann wirst du sagen, so und jetzt mach mir was zu essen, sagt er, nicht so bei mir, sondern dann decke ich den Tisch und kümmere mich. Das muss man also auch sehen und an sich heranlassen. Also das ist der zweite Skandal. Ne? Er sagt es ausdrücklich. Er sagt, sonst sagt man eben, die Diener dienen, aber eigentlich richtig dienen kann nur der Herr. Und er macht es ja vor, indem er sich zum Brot gibt. Und im Evangelium nach Johannes wird die Speisung, die Einrichtung der Eucharistie gar nicht unmittelbar ausgebreitet, sondern dort steht an der Stelle die Fußwaschung. Er bindet sich also eine Schürze um, ein Tuch um und wäscht seinen Leuten die Füße. Und dann sagt er auch hinterher, extra sagt, ihr nennt mich Meister, ihr nennt mich Herr und ich bin es. Und als solcher habe ich euch die Füße gewaschen. Also Gott dient uns in erster Linie. Der heilige Ignatius, der Gründer des Jesuitenordens und dessen Geistlichkeit und Spiritualität ist auch die meine, der macht am Schluss seiner berühmten Exerzitien, bietet er nochmal eine Meditation an zur Erlangung der Liebe. Und da spricht er ausdrücklich davon, dass man, der Exerzitant, der Übende, soll meditieren und nachdenken, wie Gott sich benimmt, wie ein Arbeitender für uns. In dem Bereiten des Klimas, der Nahrung, des Wetters und alles Mögliche, seine ganze Vorsehung, dass er sich benimmt wie jemand, der für uns arbeitet. Das soll man sich klar machen. Und diese Form des Dienstes von oben nach unten statt von unten nach oben, die macht er eigens zum Programm seiner Gemeinschaft. Deswegen heißt auch der Papst bei uns nochmal der Knecht der Knechte.
Also wenn ich das so höre, Professor Splett, dann denke ich, Sie haben schon gesagt anfangs, Christentum ist nicht an sich eine Weltanschauung. Mir scheint, dass das ist eher eine Revolution. Da werden die Dinge von oben nach unten gestürzt.
Das meine ich. Das ist es tatsächlich. Und man hat sich dann so dran gewöhnt, die Christen. Und deswegen versuche ich das so in so einer Deutlichkeit zu sagen, weil ich mich natürlich genauso auch dran gewöhnt habe. Wie wir uns überhaupt, das ist ja das Problem bei den Christen, dann sitzen sie in einem Speisesaal und lassen sich schmecken und an der Wand hängt ein Mann angenagelt an ein Kreuz. da wundere ich mich nicht, dass in Fremdprophetie da andere Leute sagen, ja, was ist denn da los, wie kann denn sowas sein, da im Klassenzimmer oder so, weil wir uns an den Skandal so gewöhnt haben, dass wir das normal hinnehmen. An sich müsste uns das jeden Tag neu also umhauen.
Wir sprechen über